Das ist eine dumme Frage, das weiß ich ja, dass ihr nicht alle da seid. Ja. Also ich bin irgendwie den ganzen Tag schon nicht in diese Predigt reingekommen. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt heute Abend ändern wird. Wenn nicht, dann stotter ich jetzt einfach mal so durch meine paar Aufzeichnungen, die noch nicht mal vollständig sind. Ich weiß auch nicht, ist ein Zettel auch noch verloren gegangen. Und dann habe ich ja auch nicht die Bibel mehr, sondern den Koran. Und ich dachte eigentlich, ich würde heute zum Freitagsgebet gehen, aber nein, das war ein Witz natürlich, ne? Also auch liebe Moslems, falls ihr die Predigten hier hört, vergesst es einfach wieder. Ich habe letztes Mal gepredigt über. Ja, worüber habe ich letztes Mal gepredigt? Oh, böse Frage, genau. Ferry hat's rausgekriegt, genau, über Werte, und ich habe auch über Sünden gepredigt. Und Sonntag habe ich dann auch wieder gepredigt, dann fiel mir so ein Mann. Ich hätte vielleicht nicht sagen sollen, dass ich das jetzt öfter machen werde. Weil das möglicherweise den einen oder anderen entmutigen könnte, die Gottesdienste hier zu besuchen. Bin froh, dass das nicht der Fall ist. Also deswegen, also einfach nur zu eurer Information, das wird das letzte Mal überhaupt sein, dass ich über Sünde und so etwas predige. Und ab jetzt ist dann immer die Liebe Gottes und der Friede Gottes und die Herrlichkeit Gottes, und du kannst so bleiben, wie du willst. Und all solche Themen, Wohlstand werde ich auch predigen, Reichtum sogar, also halt alle diese ganzen Sachen. Ne? Also das könnt ihr auch ruhig weiter sagen, und der Storch wird keine harten Themen mehr ansprechen. Alle können auf jeden Fall kommen, es ist total safe hier im Gottesdienst und nichts wird passieren. Ja, und wenn das dann vielleicht ich manchmal dann doch trotzdem was mache, dann nehmt das einfach so hin, weil ich dann einfach gelogen habe jetzt. Ja, schalala. Ja, letztes Mal ging es darum, dass Jesus uns frei gemacht hat, nicht um zu sündigen, sondern um eben nicht mehr zu sündigen. Und dass wir jetzt nicht mehr ein Gesetz im Nacken haben, das wir unbedingt erfüllen müssen, sondern dass wir einfach frei dazu sind, Sachen sein zu lassen, die wir früher gerne gemacht haben oder die man in der Welt so gerne tut, weil wir einfach in Jesus etwas anderes haben, was wesentlich besser ist und intensiver ist und erfüllender ist als Sünde, das jemals sein kann. Und es ging irgendwie darum, dass wir jetzt lernen können, in ein neues Verhalten auch reinzukommen, dass das auch manchmal nötig ist, dass es nicht immer nur reicht, mit Jesus am Start zu sein, sondern dass man manchmal wirklich umlernen muss. Dass es Situationen gibt, wo man Dinge, die man sein ganzes Leben lang gemacht hat, einfach immer weitermacht, obwohl man schon längst Christ geworden ist und von Jesus innerlich verändert worden ist, kann man immer noch das alte Leben trotzdem weiterleben, als wäre nichts geschehen. Und so müssen wir uns darauf gefasst machen, dass wir einfach manchmal in Lernprozesse reingehen und Dinge verlernen müssen und neues Verhalten und neue Denkweisen erlernen müssen. Ja, dann hatte ich gleich nach dem Gottesdienst ein Gespräch mit jemandem, der zum ersten Mal hier war, und sagte so: Ja, nette Predigt, aber eigentlich ist es doch so, dass wir nur Zeit mit Gott verbringen müssen und dann werden wir doch sowieso schon verändert. Und man muss doch gar nicht mehr über Sünde predigen und diese ganzen Sachen, weil wir ja eh schon durch die Gegenwart Gottes verändert werden. Und das hat so ein bisschen gesessen, muss ich sagen, weil ich ja die ganzen letzten Jahre genau das gepredigt habe. Okay, wusste ich, war ja noch nie da. Aber das ist sicherlich was, wenn du eine Weile in der Gemeinde drin bist, dann hast du mich schon mindestens einmal sagen hören: Verbring Zeit mit Gott und es wird dich total verändern. Und das ist irgendwie das, was wirklich wichtig ist. Da stehe ich auch immer noch zu. Also nichts von dem, was ich hier gesagt habe oder was ich noch sagen werde, wird das umstoßen. Ich glaube einfach, dass das, was uns am allermeisten verändert, das ist Gottes Gegenwart. Und trotzdem sehe ich irgendwie, dass es immer noch Leute gibt, die zwar so diese Theologie auch haben, aber nicht besonders verändert sind in ihrem Leben. Und obwohl sie mit Jesus unterwegs sind, immer noch genauso leben wie vorher. Also es scheint zumindest so zu sein, dass das einigermaßen unvollständig ist und dass es noch mehr in der Bibel geben muss, als so diese eine Möglichkeit verändert zu werden, nämlich mit Gott zusammen zu sein. Und dann bin ich über eine Bibelstelle gestolpert, wie das ja manchmal so ist, die mir was gezeigt hat. Und zwar ist das Lukas 11, Vers 1. Da heißt es: Jesus betete einmal an einem Ort, und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Und dann kommt das Vaterunser, habe ich schon oft drüber gepredigt, irgendwie hat jeder von uns wahrscheinlich schon mal gebetet, die meisten Christen kennen das sogar auswendig. Aber über diesen Einleitungssatz habe ich irgendwie immer drüber weggelesen, das kam mir einfach so vor wie eine Einleitung. Und jetzt auf einmal macht es so Ping und mir fällt auf, dass die Jünger ja schon eine ganze Weile mit Jesus zusammen waren. Die waren in seiner Gegenwart, die sind mit ihm umhergezogen, die haben gesehen, was er gemacht hat, die haben seine Predigten gehört und mitgekriegt, was er an übernatürlichen Dingen getan hat. Und trotzdem konnten sie nicht einmal vernünftig beten. Heißt also, du kannst eine Weile mit Jesus zusammen sein und du bist trotzdem noch nicht mal so verändert oder hast noch nicht mal jedenfalls das Beten gelernt, was doch eigentlich wie was total Grundlegendes ist und völlig Essentielles und wo man doch eigentlich meint, das müsste man als Christ ziemlich schnell draufkriegen. Aber offensichtlich, wir haben diese Jüngerzeit in Jesu Gegenwart verbracht und es hat ihnen nicht das Beten beigebracht. Und jetzt sagt Jesus überraschenderweise nicht, okay Jungs, das ist ganz einfach, ihr müsst einfach mehr Zeit mit Gott verbringen, wie auch immer ihr das macht, aber hängt einfach mit mir rum oder irgendwie hängt auch noch mit Gott rum und dann guckt mal, dann werdet ihr schon von alleine das Beten draufkriegen, sagt Jesus nicht, sondern Jesus gibt ihnen so ein Modellgebet. Und eigentlich hat Jesus sogar noch mehr gemacht, nämlich erstens, er hat ihnen ein Vorbild gegeben, wie man betet, indem er es ihnen selber vorgemacht hat. Und zweitens, er hat ihnen sogar so ein Modellgebet gegeben, dass sie nachbeten konnten oder dass sie dann so nach ihren eigenen Vorstellungen verändern konnten. Aber was ihnen auf jeden Fall so über diese Sprachlosigkeit, die man ja manchmal mit Gott hat, hinweggeholfen hat, dass sie einfach schon mal anfangen konnten und ins Gebet reingekommen sind. Und ich meine, dass es etwas total Wichtiges ist, dass man solche Vorbilder hat. Und dass man kleine Möglichkeiten hat, wie man anfängt, etwas zu erlernen, um einfach in was Neues reinzukommen. Und sie haben Jesus ja auch nicht irgendwann gefragt, sondern sie haben ihn gefragt, als er gerade vom Beten kam. Ich meine, dass im Parallelevangelium sogar stehen würde, dass Jesus gerade die ganze Nacht gebetet hatte. Und am nächsten Morgen kommen dann seine Jünger zu ihm und sagen, wow, die ganze Nacht gebetet. Und das sah so toll aus, wie du das gemacht hast. Keine Ahnung, was er da gemacht hat, wie du da auf den Knien gelegen hast und mit Gott gerungen hast und wie du dich dann gegen 1:30 Uhr auf einmal aufgerichtet hast und vor Freude gejauchzt hast und wie du gegen 2:15 Uhr auf einmal irgendwie in anderen Sprachen Gott angebetet hast und wie dann auf einmal irgendwie um 3:23 Uhr diese Stimme Gottes mir aus dem Himmel kam. Das war echt der Wahnsinn. Und so wollen wir auch lernen zu beten. Und oft ist das irgendwie, dass man in Sachen eigentlich nicht reinkommt, wenn man nicht irgendwie jemand hat, der vorgeht und einem sagt, was man machen soll. Deswegen machen wir Glaubensgrundkurse. Haben wir nicht immer gemacht, aber schon wir hin und wieder machen wir mal einen. Im Moment läuft ja auch ein Glaubensgrundkurs. Also, dass man einfach mal weiß, irgendwie, worum es geht im christlichen Glauben, dass man Vorbilder hat, denen man nacheifern kann und dass man weiß, wie von nach wo man sich bewegen kann, so von dem Punkt aus, an dem man ist. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch so dran erinnern könnt, wie eure ersten Schritte im Glauben ausgesehen haben. Aber ich weiß noch, dass ich jemanden hatte, so eine ältere Frau, die mir super viel beigebracht hat über Glauben und darüber, mit Jesus zu leben und wie die Liebe Gottes aussieht. Und ich glaube, dass ich gerade in der Anfangszeit das auch total gebraucht habe und dass ich viele Dinge, wie gerade irgendwie beten, Bibel lesen und so schon mal mindestens das Interesse an einem heiligen Leben, vermutlich nicht gelernt hätte, wenn die nicht da gewesen wäre. Und trotzdem haben wir das in unserer Gemeinde irgendwie nicht so sehr. Also wir haben das eigentlich nicht so stark in unserem geistlichen Fundament drin, dass es Dinge gibt, die wir uns angewöhnen wollen oder dass wir geistliche Vorbilder haben oder Mentoren oder wie man sowas auch immer irgendwie nennen möchte. Und nicht irgendwie so sehr, ist nicht so sehr im Fokus unseres Interesses, dass wir uns verändern können und das Glaube auch heißt, sich zu verändern. Und ich hoffe, dass das geschieht, irgendwie, dass der Herr sowieso irgendwie noch so das Seine dazu tut und dass gerade jetzt diese Predigtreihe irgendwie auch dazu führt, dass wir echt entdecken, wie was es für Werte in der Bibel gibt und wie wir uns so verändern können, wie Gott das haben möchte und wie wir immer mehr in dieses Bild Jesu hineinkommen. Hauptsächlich predigen möchte ich heute, das habe ich auch letztes Mal schon angekündigt, über Galater 4, völlig falsch, über Epheser 4. Ich dachte immer Galater in letzter Zeit, wo ich Epheser meine. Vielleicht sollte ich über Galater 4 predigen, vielleicht ist das eigentlich das, was der Herr sagen möchte. Ja, egal. Also, Sorry, Herr, das war nicht so gemeint. Ab Vers 22. Legt den alten Menschen ab, der in der Verblendung und Begierde zugrunde geht. Endet euer. Ändert euer früheres Leben und erneuert euren Geist und Sinn. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Legt deshalb die Lüge ab und redet untereinander die Wahrheit, denn wir sind als Glieder miteinander verbunden. Lasst euch durch den Zorn nicht zur Sünde hinreißen. Die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum. Der Dieb soll nicht mehr stehlen, sondern arbeiten und sich mit seinen Händen etwas verdienen, damit er den Notleidenden davon geben kann. Über eure Lippen komme kein böses Wort, sondern nur ein gutes, das den, der es hört, stärkt und dem, der es hört, Nutzen bringt. Beleidigt nicht den Heiligen Geist Gottes, dessen Siegel ihr tragt für den Tag der Erlösung. Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer Mitte. Seid gütig zueinander und barmherzig. Vergebt einander, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Ahmt Gott nach als seine geliebte Kinder und liebt einander, weil auch Christus uns geliebt hat und sich für uns hingegeben hat, als Gabe und als Opfer, das Gott wohlgefällt. Das letzte war schon Kapitel 5, Vers 1. Und dieses ahmt Gott nach, ne, als seine geliebten Kinder, das Griechische, davon haben wir das deutsche Wort Mime, das so viel heißt wie Schauspieler. Also letzten Endes, wie werdet Schauspieler Gottes? Schauspieler ist jemand, der versucht, ganz in eine Rolle reinzuschlüpfen, der studiert die Rolle, in die er hineinkommen soll, der setzt sich mit einzelnen Aspekten auseinander, der stellt sich mir vor den Ankleidespiegel im Schlafzimmer und übt Grimassen und irgendwelche Bewegungen, die der Mensch macht, den er darstellen soll. Der wird üben, dass seine Stimme ähnlich klingt und er versucht halt ganz in diese Rolle reinzukommen. Und das heißt also, wenn wir Leute sind, die Gott nachahmen sollen, dann sollten wir studieren, was Jesus gemacht hat, wie Jesus sich verhält und sollten das einfach einüben. Und wenn wir irgendwelche Situationen haben, wo wir merken, so ja, ganz so klappt das noch nicht, irgendwie verhalte ich mich gerade noch nicht besonders Jesusmäßig, dann ist das kein Grund zu zerbrechen, dann ist das auch kein Grund, jetzt wochenlang total traurig rumzulaufen, sondern es ist eher ein Grund zu sagen, nächstes Mal klappt's besser und ich werde versuchen, mich an genau diesen Stellen zu ändern. Ich werde versuchen, weiterzukommen und in Gottes Hilfe einfach ein neues Verhaltensmuster zu erlernen oder auf eine Art und Weise umzudenken und das einfach nicht nochmal machen. Aber ich möchte auf jeden Fall ein guter Nachahmer Gottes sein. Ich möchte nicht irgendwie über die Welt gehen und immer der gleiche Storch sein. Bah, das ist mir fast zuwider, das soll auf keinen Fall so sein. Sondern ich möchte mich verändern und ich möchte immer mehr Jesus widerspiegeln. Und eigentlich ist das so mein Ziel, dass vielleicht irgendwann mal jemand fragt, hallo Jesus, wo ist denn der Storch geblieben? Das ist natürlich so ein bisschen unwahrscheinlich, dass das jemals passieren wird. Aber das ist so eigentlich das Ziel, das ich habe, irgendwie, dass man mehr Jesus an mir kennt als Storch an mir erkennt. Oder wie Paulus das an anderer Stelle gesagt hat, jetzt tatsächlich wirklich im Galaterbrief, Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und dann bringt Paulus ein paar Beispiele. Und genauso verstehe ich das eigentlich auch. Im Galaterbrief sind noch mehr Beispiele und sind überall so Beispiele, halt wo Paulus oder andere Leute, die die Bibel geschrieben haben, teilweise auch Jesus selber, so Bereiche ansprechen, in denen man sich gut verändern kann oder in denen man Verhalten gelernt hat draußen in der Welt oder von seinen Eltern das beigebracht bekommen hat, womit man gut durchs Leben gekommen ist, aber was sich jetzt eigentlich verändern sollte, wo man bei Jesus ist. Und man könnte diese Sachen auch anders aufziehen, man könnte das total positiv sagen und man könnte über die Gemeinde und über die einzelnen Christen sagen, wäre das nicht schön, wenn die Gemeinde ein Ort wäre, in der man nicht angelogen wird, in der man genau weiß, wenn man jemandem etwas leiht, dass man es wiederbekommt, wo man genau weiß, man wird nicht verarscht. Und wäre das nicht schön, wenn Gemeinde so ein Ort wäre, wo es kein schlechtes Übereinanderreden gibt, wo keiner zynisch ist, wo man nicht noch irgendwelche Sprüche gedrückt kriegt, wenn es einem eh schon schlecht geht, wo man davon ausgehen kann, dass wenn man sich umdreht, auf keinen Fall irgendjemand über dich lästern wird. Oder wäre das nicht schön, wenn die Gemeinde ein Ort wäre, wo man ganz bestimmt nicht beklaut wird? Wo du deine Brieftasche offen auf dem Tisch liegen lassen kannst und nachher ist nicht mehr Geld drin als vorher, weil sich keiner daran zu schaffen gemacht hat. Und das sind immer so die Beispiele, die Paulus bringt. Irgendwie, da geht es immer viel um Lügen und um ehrlich sein und um Klauen und um diese ganzen Dinge. Eigentlich sind es Sachen, die unser Leben kaputt machen, die unsere Gemeinde kaputt machen und die Paulus eben so als Beispiel dafür dient, dass es Dinge gibt, wo wir unbedingt lernen sollten, uns zu verändern. Und in der Welt ist das ja manchmal gut zu lügen, sage ich jetzt mal ganz platt. Ich weiß, das sollte man als Prediger vielleicht nicht sagen, aber es gibt Situationen, in denen ist es gut zu lügen. Weißt du noch, als ich noch in der Schule war und es gab immer diese komischen Vokabeltests und das fand ich ganz grauenvoll, da bin ich eine ganze Weile super mit durchgekommen, wenn ich dann einfach sagen konnte, ja, ich habe mein Heft vergessen. Und ich weiß nicht warum, irgendwie dann hieß es immer bloß so, ja, irgendwie, dann bring das einfach nächstes Mal mit und ich glaube, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast. So, ja klar. Und es war natürlich irgendwie glatt gelogen, aber es war einfach, das Verhalten ist belohnt worden. Man wusste einfach, wie man kommt damit durch und das hat einem einiges irgendwie an Lernen erspart. Und trotzdem ist es jetzt, und wieder als ich Christ geworden bin, wird es auf einmal ein totaler Wert für mich und ich erkenne irgendwie, dass Jesus sagt, ich soll nicht lügen. Und das sind dann noch nicht mal irgendwie diese kleinen Notlügen, die man immer wieder mal gebrauchen kann. Mir fällt jetzt komischerweise gar kein Beispiel ein. Ist schon viel zu lange her, dass ich die letzte benutzt habe. Aber ich meine, ihr kennt das ja selber. Irgendwie, es gibt so kleine Notlügen, die man einfach bringt, um sich über eine schwierige Situation hinweg zu helfen. Hat jemand über ein Beispiel gerade? Das war ein schlechtes Beispiel. Jemand ein anderes Beispiel, eins, in dem ich nicht vorkomme? Oh ja, genau. Oh, das ist hart, genau. Wenn du sagen sollst, dass der Chef nicht da ist, obwohl er dir genau gegenübersteht. Ja, das ist natürlich auch so eine Situation, wo man auch gleich so seinen Mut noch testen kann und dann sagen muss, so, nee, tut mir leid, Chef, das mache ich nicht. Da hatte ich auch früher mal ein paar Probleme mit, weil ich mal in einem Laden gearbeitet habe, in dem ich sehr oft falsche Quittungen ausstellen sollte und dann auch gesagt habe, so, nee, tut mir leid, mache ich nicht. Also ich kann ihn dann gerne irgendwie meinen Chef bringen, irgendwie der wird das sicherlich gerne machen, aber ich werde auf keinen Fall falsche Quittungen ausstellen. Und das hat dann auch so einiges Generve gegeben in dem Laden, aber ich habe es dann auch tatsächlich nicht gemacht, weil es auch, ging einfach nicht. Es ging nicht über mein Gewissen. Ich konnte das echt nicht mehr machen. Und wenn du jemand bist, irgendwie der sich das so angewöhnt hat und Lügen ist vielleicht so deine zweite Natur schon geworden, dann ist das so ein Punkt, ey, wo Paulus, wenn der heute hier wäre, würde sagen, Leute, es geht gar nicht mehr. Du kannst als Christ nicht lügen. Und du darfst es eigentlich auch nicht in die Gemeinde reinbringen. Das ist ganz böse Sache. Und deswegen gewöhne es dir einfach ab. Lass es sein. Lüg nicht, sondern werde ehrlich. Und man hört sowas immer nicht gerne, oder vielleicht hört ihr es auch doch gerne, aber ich höre das irgendwie manchmal nicht gerne. Also gerade wenn das so Sachen sind, die mir wehtun, so diese ganzen groben Sachen, die lässt man ja irgendwann hinter sich. Aber ich finde das schwierig, wenn Gott irgendwie so Sachen wie Zorn manchmal anspricht oder so nicht im Frieden leben. So diese Sachen irgendwie, die ich immer so als eine kleine Sache eingestuft habe und wenn Gott dann irgendwie so seinen Finger da drauflegt, ist das manchmal ganz unangenehm. Und so kommt Paulus mir mit dem zweiten Beispiel und redet über Zorn. Und Zorn war für mich auch immer ein großes Problem. Ich bin immer so jemand gewesen, der viel in sich reingefressen hat. Und dann kam aber doch irgendwann auch mal so ein Ausbruch und ich habe wieder eine Maus gegen die Wand geschmissen, also eine Computermaus natürlich, ja nicht so diese kleine süße Maus, die ich mir extra dafür aus der Zoohandlung gekauft habe und da volles Pfund dagegen und noch mit dem Hammer drauf und all diese ganzen Sachen. Und hey, ich dachte, das. Ich dachte, das wäre in Ordnung. Ich habe das zu Hause so gelernt. Hey, und dann kommt Paulus und sagt, Leute, hey, Zorn geht gar nicht. Oder schlimmer noch, er sagt auch noch, wenn ihr zürnt, dann sündigt wenigstens nicht. Aber ich glaube, jeder von uns kann sich auch vorstellen, was Zorn macht, wie wenn du jemanden kennst, der so richtig cholerisch ist und wo du weißt, wie wenn der ausrastet, wie dann geht's richtig los, und wie dann schmeißt er mit Gegenständen nach dir, irgendwie dann fliegt vielleicht auch mal ein Regal oder ein Stuhl oder sonst was in deine Richtung und du weißt, wie was Zorn irgendwie mit Beziehungen machen kann. Und Paulus ist hier auch deutlich und sagt, Leute, es geht nicht, du kannst im Zorn nicht sündigen. Es ist okay, mal sauer zu sein, gegen so eine Gefühlsregung kann man nichts machen, aber dann geh ordentlich damit um. Wenn Zorn dazu führt, dass es dich ins Gebet treibt und du dann das Gleiche machst, was Jesus sagt, nämlich liebt eure Feinde und betet für eure Feinde, dann ist es wieder in Ordnung. Aber wenn Zorn wie nur dazu führt, dass du total ausrastest und Leute verletzt, irgendwie körperlich oder seelisch, die in deine Nähe kommen, dann ist es eine Sache, die einfach nicht geht und die nicht Jesusmäßig ist. Jesus konnte sich auch mal irgendwie ganz gut aufregen, da sind auch so ein paar Beispiele drüber im Evangelium, aber irgendwie, es geht nicht an, irgendwie im Zorn zu sündigen und im Zorn einfach nur verletzend zu sein. Also wenn du jemand bist, der so eine Zornproblematik hat, hey, dann finde mal raus, woran das liegt. Dann bete mal darüber und lass auch mal mit dir beten, dass du wieder entspannter wirst und wir an diesen Punkten und dass du nicht jemand bist, der dauernd ausrastet und vor dem Leute in deiner Umgebung Angst haben. Ich finde es eigentlich total schlimm, wenn man Angst haben muss vor seinen Geschwistern irgendwie oder vor seinen Glaubensgeschwistern, dann ist das eigentlich etwas, was nicht geht. Nächstes Beispiel, was Paulus bringt, ist, es geht überhaupt nicht, als Christ zu klauen. Und dem schließe ich mich auch an. Es geht gar nicht mehr, dass wir klauen, schon gar nicht mehr, dass wir einander bestehlen. Das ist natürlich sowieso schon irgendwie unter aller Sau. Aber es geht auch nicht mehr, dass du irgendwie als Christ dann, weiß ich auch nicht, irgendwie bei Aldi was zockst oder so oder sonst wo. Einbrechen will ich ja schon mal gar nicht drüber reden. Aber es geht eigentlich überhaupt nicht mehr, als Christ zu klauen. Und das ist echt komisch. So früher fand ich es total normal zu klauen. Also ich habe nie besonders viel gezockt. Also irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie zwei, drei Duplos habe ich mal als kleiner Junge geklaut. Aber dann war mir das auch so peinlich, dass ich die fast wieder zurückgegeben hätte, wenn das nicht irgendwie zu gefährlich gewesen wäre. Zurückbringen ist ja manchmal gefährlicher als das Wegnehmen. Aber irgendwie so viele von meinen Freunden, für die war das total normal, irgendwie zu klauen. Da war das einfach irgendwie, man hat gar nicht mehr großartig drüber nachgedacht. Wenn man kein Geld mit hat, hat man es einfach so mitgenommen und ist davon ausgegangen, dass man nicht erwischt wird. Und wenn du aus so einem Hintergrund kommst und du lebst jetzt mit Jesus, dann ist es ganz klar, irgendwie, dass es nicht mehr in Gottes Willen ist, auf diese Weise zu leben, dass es vor Gott nicht okay ist, zu klauen. Ich weiß gar nicht, ob das so Sachen sind, die überhaupt jemanden berühren hier. Das ist mal so ein bisschen komisch, wenn man solche Listen irgendwie durchspricht, die schon so ein bisschen älter sind. Also möglicherweise haben wir ja ganz andere Probleme irgendwie als das, was Paulus da anspricht. Aber ich glaube irgendwie, dass man die Idee kriegt und dass je mehr man sich mit damit auseinandersetzt, was so Gottes Moralvorstellungen sind und was so Werte im Reich Gottes sind, dass man auch merkt, wo es bei einem selber hakt und dass Gott mir seinen Finger irgendwie auf Punkte legen kann, wo es einfach dran ist, sich zu verändern. Und ich sage das zum Abschluss nochmal, irgendwie, dass ich kein Interesse daran habe, jetzt auf irgendeine Weise zu predigen, dass wir ganz traurig darüber werden. Ich habe das ganz oft erlebt, wenn man irgendwo eine Predigt über Sünde gehört hat, dann hat man sich nachher total schlecht gefühlt und egal, ob man jetzt mir selber ein großes Problem mit der Sache hatte oder nicht, man hatte das Gefühl, dass man der allerschlimmste Sünder überhaupt ist und dass man fast schon gar keine Möglichkeiten mehr hat, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und dabei geht es überhaupt nicht darum. Wir sollten ein Leben führen, das in Gottes Gegenwart ist, und zwar immer in Gottes Gegenwart ist. Wir ahmen Gott nach als geliebtes Kinder, wie es im Galater schon wieder, Epheser 5, Vers 1 heißt. Also egal irgendwie, wie weit wir sind damit, wir sind schon Gottes geliebte Kinder und Gott hat nichts gegen uns, Gott ist nicht sauer auf uns. Es geht einfach nur darum, irgendwie, dass es Möglichkeiten gibt, sich weiterzuentwickeln und dass es gut ist, sich weiterzuentwickeln. Was auf keinen Fall passieren sollte, ist, dass wir irgendwie schlechte Gefühle Gott gegenüber kriegen dadurch und dass sich Gottes Beziehungen verkrampfen und dass man vielleicht denkt, wie Mensch, ich kann nie wieder in Gottes Gegenwart kommen, weil ich habe gestern schon wieder eine kleine Notlüge gebraucht. Oder aber Gott kann mich gar nicht mehr verwenden, ich kann schon gar nicht mehr mit jemandem über das Evangelium reden, weil ich neulich die Steuer beschissen habe und damit was geklaut habe. Also das geht überhaupt nicht darum, sondern Gott hat immer Gnade für uns und es ist eine reine Sache seine Liebe, dass er uns verändern möchte. Aber wir sollten auf keinen Fall uns dadurch irgendwie aus Gottes Gegenwart rausbringen lassen oder das Gefühl haben, dass unser Vater im Himmel uns nicht mehr liebt. Das steht wirklich über allem und ich hoffe, dass wir auch ein Fundament gelegt haben in den letzten Monaten, das da stabil und tragfähig ist, das ganz klar ist und wie Gottes Liebe steht über allem und wir stehen auf Gottes Liebe und egal was ist, mir seine Liebe wird immer da sein. Ich finde gerade kein Ende, deswegen mache ich jetzt ein abruptes Ende. Amen. Deswegen lasse ich jetzt ein abruptes Ende machen. Ich glaube, da stand garantiert noch total viele Sachen auf dem dritten, vierten, fünften und sechsten Zettel, den ich ausgedruckt habe, aber ich habe nur zwei mitgenommen. komisch. Aber es hat noch eine Rückseite über Heilig-Geist-Power. Ach so. Ja, da reden wir jetzt. Da reden wir jetzt darüber noch. Nein. Nein. Nein, wir beten jetzt. Wie spät ist es überhaupt? Ja.